Morgen feiern wir evangelische Christen Reformationstag. In den Predigtthesen habe ich fälschlicherweise Dienstag geschrieben. Ich bitte mir das nachzusehen. Genau, es war die Zeitumstellung, genau. Aber es ist natürlich morgen. Und wir denken morgen also ganz besonders daran, dass Martin Luther vor 500 Jahren die damalige Kirche reformiert und damit letztendlich auch die Freiheit der Neuzeit eingeläutet hat. Und deswegen dreht sich bei uns in der Gemeinde in diesen Wochen auch alles um dieses eine Wort, Freiheit. Genauer, wir schauen es aus vier unterschiedlichen Richtungen an, den berühmten vier Solas, mit denen Martin Luther den evangelischen Glauben zusammenfasste. Sola gratia, allein durch die Gnade. Sola fide, allein durch den Glauben. Sola Christus. Was? Solus? Okay, steht dann auch falsch in den Predigtthesen. Wenn du jetzt alles, was ich falsch sagst, kommentierst, dass ich das immer richtig stellen muss, dann mache ich das. Solus Christus. Danke, Herr Theologe. Allein durch Jesus Christus. Und sola scriptura, allein durch die Heilige Schrift. Viele Kleingruppen in der Gemeinde lesen und diskutieren dazu an einem Abend in der Woche das Buch Expedition zur Freiheit von unseren früheren Pastoren Klaus Douglas und Fabian Vogt. Und das ist eine echt tolle Aktion, in der man vier Wochen lang ein Kapitel pro Tag liest, von denen sich eine Woche lang diese Kapitel immer um eines der Solas dreht. Und das Buch kann man natürlich auch ohne Kleingruppe lesen, mit macht es aber natürlich mehr Spaß. Und um das einfach nur nochmal zu sagen, Quereinsteiger sind nach wie vor herzlich willkommen. Auch wenn allein durch die Gnade und allein durch den Glauben nun schon hinter uns liegen, kann man da immer noch gut einsteigen. Also wenn Sie Lust haben, noch mitzumachen, sprechen Sie mich ruhig nach dem Gottesdienst an oder nehmen Sie sich einfach ein Buch am Büchertisch mit. Man kann problemlos beim Sola dieser Woche, beim Solus dieser Woche, einsteigen, ohne die vergangenen beiden Wochen erst aufarbeiten zu müssen. Das geht wirklich problemlos. Ja, Solus Christus. Solus Christus? Alleine Jesus Christus? Das ist unsere heutige Frage. Und das ist wahrscheinlich das Sola, das in unserer Zeit am meisten Probleme macht. Jesus als der große Morallehrer oder als spiritueller Guide oder Jesus als regimekritischer Frühsozialist oder selbst als antikes Jürgen-Fliege-Imitat ist immer gern gesehen. Als Symbol für Liebe und den Glauben an das Gute wird er mit Freuden zitiert. Aber alleine Jesus Christus? Solus Christus? Scheint ja nun genau in die Ecke zu weisen, die uns heute eher mulmige Gefühle bereitet. Wieder ein Gott, der meint, er hätte den Längeren. Der denkt, er sei der einzig Wahre. Der meint, er müsse die Welt auf die richtige Glaubensformel einschwören. Und wenn nicht, dann eben bang! Weiß nicht, das spürt man manchmal, wenn man mit Menschen über den christlichen Glauben spricht, dass sie so einfordern, dass doch alles gleich sein muss. Und da kommen dann wieder die intoleranten Christen, die denken, alle müssten das glauben, was sie glauben, mit ihrem dogmatischen Jesusgerede. Und was soll das bitteschön mit Freiheit zu tun haben? Luther ging es mit seinem Solus Christus übrigens um etwas anderes. Die Frage, ob der christliche Gott der einzig wahre sei, stand für ihn überhaupt nicht zur Debatte. Daran wurde in seiner Zeit nur wenig gerüttelt. Sein Solus Christus zielte auf etwas anderes ab. In der damaligen Kirche war Jesus Christus durch Heiligenverehrung und religiösen Aberglauben an den Rand gedrängt worden. Luther war wichtig, Jesus wieder ins Zentrum des christlichen Glaubens zu holen, wieder zum Zentrum des christlichen Glaubens zu machen. Gott und die Welt alleine von Jesus her zu deuten. Und was das für Christen bedeuten kann, darum wird es diese Woche in der Expedition zur Freiheit gehen. Ich habe natürlich schon ein bisschen vorgelesen. Ich wollte mich ja auf die Predigt einstimmen, klar. Und ich kann euch echt nur ermutigen, sich die Kapitel der kommenden Woche anzuschauen. Das sind echte Knaller. Also wenn ihr wissen wollt, was evangelische Christen an Jesus finden und warum, ehrlich gesagt, ich habe kaum je eine bessere Zusammenfassung davon gelesen. Und das ist jetzt keine Werbung, sondern wirklich, es hat mich echt, also es ist natürlich Werbung, aber es hat mich echt begeistert. Also was da Klaus und Fabian, sind ja von uns alte Bekannte, wie die das verdichten, das ist sagenhaft, das ist echt sagenhaft. Nun gut, ich möchte heute aber tatsächlich erst noch mal diesen Schritt zurück mit euch machen. Wie kommen Christen nur auf den Gedanken, ihren Gott für den wahren Gott zu halten? Ist das alleine Christus nicht wirklich reichlich antiquiert und auch ganz schön borniert? Ist Jesus nicht einfach einer von vielen Wegen, den man zu Gott nehmen kann? Wir können es drehen, wie wir wollen. Das Neue Testament hält Jesus Christus tatsächlich für jemand Einzigartigen. Für den wahrhaftigen Sohn Gottes. Exemplarisch will ich hier nur vier Bibelstellen herausgreifen, die das bezeugen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. In keinem anderen als Jesus ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden sollen. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 1. Korinther 3, Vers 11. Und dann der bekannte Vers aus dem Johannesevangelium. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und dann aus Markus 15, Vers 39. Der römische Hauptmann aber, der dabei stand und sah, wie Jesus starb, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Damit ist natürlich nicht bewiesen, dass Jesus tatsächlich etwas Besonderes gewesen ist. Erstmal ist das natürlich nicht mehr als religiöse Rhetorik, messianische Stimmungsmache, die Schlachtrufe euphorisierter erster FC-Jesus-Fans. Schon klar. Nur weil irgendwer Donald Trump für den Retter Amerikas hält, heißt das noch lange nicht, dass er es auch tatsächlich ist. Das Einzigartige an Jesus ist nicht das Gejohle seiner Fans. Das Einzigartige ist der Gott, den er vertritt. Wenn wir darüber nachdenken sollen, ob Sola Christus mehr als eine spätmittelalterliche Idee ist und ob der Satz, Jesus sei der Weg, die Wahrheit und das Leben, tatsächlich etwas mit unserem Weg, unserer Wahrheit und unserem Leben zu tun haben könnte, dann brauchen wir dafür schon überzeugende Gründe. Und die gibt es, glaube ich. Das Christentum ist ja eine merkwürdige Religion. Etwa um 30 nach unserer Zeitrechnung trafen sich die ersten Christen in ihren Häusern, um miteinander Brot zu brechen und Wein zu trinken. In diesem Ritual, das wir heute Eucharistie oder Abendmahl nennen, feierten sie den grausamen Tod von Jesus von Nazareth, einem bis dahin relativ unbekannten jüdischen Wanderprediger, der nicht lange zuvor von den Römern grausam gefoltert und am Kreuz hingerichtet worden war. Eines von vielen Opfern der römischen Gewaltherrschaft. Das Brechen des Brotes symbolisierte für die Christen das zerbrechende Leben von Jesus. Der Wein, dessen am Kreuz verschüttetes Blut. Manche von ihnen hatten Jesus noch als Rabbi gekannt und waren mit ihm durch das Land gezogen. Nun begannen sie, ihn Sohn Gottes zu nennen, weil sie überzeugt davon waren, dass er mehr als ein Mensch gewesen ist. Die Heimkehr Gottes. Das Gesicht Gottes. Die Gestalt Gottes in der Welt. Und so sprachen sie also von ihm als dem Sohn Gottes, dem Kyrios, dem Herrn, dem Erlöser der Welt. Und gleichzeitig nannten sie ihn ihren Bruder und sprachen sich untereinander als Brüder und Schwestern an. Ohne oben und unten, Brüder und Schwestern. Die Familie eines hingerichteten Gottes. Und sie feierten seinen Tod, indem sie sich im Ritual mit dessen Sterben verbanden, es in sich aufnahmen, verstoffwechselten Brot und Wein, Leib und Blut ihres gefolterten Gottes. Ich meine, wir kennen das heute alle. Ne? Ostern, klar, hat man alles immer schon 2000 Jahre. Aber stellt euch das mal vor. Eine wirklich merkwürdige Religion. Es ist die einzige Religion, die das Scheitern ihres Gottes zum Dreh- und Angelpunkt ihres Glaubens erklärt. Was viele Christen nicht wissen, es waren weder Jesus noch die ersten Christen, die die Bezeichnung Sohn Gottes zum ersten Mal gebrauchten. Auch Retter der Welt und Kyrios, also der Herr, sind keine von Christen erfundenen Titel. Sie sind allesamt dem römischen Kaiserkult entlehnt. Julius Caesar war der erste römische Herrscher, der als Gott verehrt wurde. Auf einer ihm gewidmeten Inschrift aus dem Jahr 49 vor Christus, die in Ephesus gefunden wurde, also vor Christus, das ist wichtig, wird er als der sichtbar erschienene Gott und allgemeine Retter des menschlichen Lebens gerühmt. Von seinem Adoptivsohn und Nachfolger Kaiser Augustus gibt es eine ähnlich erhaltene Inschrift, in der er als der geborene Zeus und der Retter der Menschheit gepriesen wird. Gott, Retter, Sohn Gottes? Das klingt für uns schon irgendwie bekannt, oder? Aber eben 80 oder beziehungsweise 20 bis 30 Jahre bevor Jesus überhaupt gekreuzigt wurde, von Römern gekreuzigt wurde. Was war der Inbegriff des römischen Kaiserkultes? Wie zeigte sich diese Gottheit? Durch Stärke, Erfolg, Reichtum, Macht, durch militärische Siege und Triumphzüge, in denen die Feinde gedemütigt und vorgeführt wurden. Durch Gold und Glanz, Schönheit und Dekadenz. Im Grunde genau so, wie man sich seit jeher die Götterwelt in allen Religionen vorstellte. Auch in der jüdischen übrigens. Immer thront die Gottheit, umgeben von mächtigen Cherubinen, in Schönheit und Licht, Glanz und Kraft. Herrlich. Fernab des menschlichen Schmutzes und Schmerzes. Ihre Insignien sind Macht, Reichtum und Unbesiegbarkeit. Und im römischen Kaiserkult wurde dies alles nun in einem Menschen angebetet. Und den Christen fiel nichts Besseres ein, als ihren gekreuzigten Sklavengott mit eben jenen Titeln zu verehren, Sohn Gottes, Retter der Welt, Kyrios. Genau. Es wird oft behauptet, Jesus sei kein politischer Messias gewesen. Das Gegenteil ist der Fall. Er ist der komplette Gegenentwurf zu allem, was den damals Mächtigen heilig war. Die Umwertung aller ihrer Werte. Seht die Herrlichkeit des Sohnes Gottes, rufen die römischen Priester. Wie stark, mächtig und reich unser Cäsar ist. Und die Christen antworten, Seht den wahren Sohn Gottes, wie er nackt im Staub kauert, ausgepeitscht und nicht mal fähig, sein eigenes Kreuz zu tragen. Seht den Herrn an, unseren Kyrios, den Retter der Welt. Preist ihn, der seine Feinde mit Macht zerquetscht, rufen die Priester Cäsars wieder. Und die Christen antworten, seht den wahren Retter der Welt. Preist den Herrn, der sich von seinen Feinden zerquetschen lässt. Und auch wenn eine gewisse Polemik in dem christlichen Gebrauch der römischen Gottestitel nicht zu überhören ist, das ist ja offensichtlich, hat das mit Sarkasmus nichts zu tun. Die Christen feierten täglich den Tod ihres Gottes mit Brot und Wein. Sie waren tatsächlich davon überzeugt, dass in diesem schwächlichen Tod am Kreuz mehr Gott zu finden war als in allem Glanz und Gloria Roms. Und für die Religion Roms klang das natürlich völlig absurd. Genauso wie für unsere Religion. Für den Kapitalismus klingt das völlig absurd. Das ist ganz witzig. Ich habe vorhin die Stelle aus dem Markus-Evangelium gelesen, von dem römischen Hauptmann, der am Kreuz steht und über Jesus sagt, wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn. Markus ist das älteste unserer überlieferten Evangelien. Und es ist offensichtlich, dass Lukas und Matthäus es als Vorlage für ihre eigenen Evangelien gebrauchten. Markus wollte mit diesem Satz natürlich unterstreichen, dass selbst ein Römer erkannt hat, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn war. Aber witzigerweise, wenn man dann im späteren Lukas-Evangelium liest, ändert dieser das in seinem Evangelium. Dort sagt der römische Hauptmann auf einmal nur noch, für wahr, dieser, also Jesus, ist ein frommer Mensch gewesen. Warum hat Lukas aus dem Sohn Gottes einen frommen Menschen gemacht? Weil der Satz bei Markus natürlich völlig unglaubwürdig war. Kein Römer auf der Welt hätte einem Gekreuzigten je den Titel gegeben, den der Kaiser trug. Der Kaiser ist Gottes Sohn. Cäsar stand dafür, wie man sich Gott vorstellte. Herrlich, reich und unbezwingbar. Ein am Kreuz besiegter und entrechteter? Unmöglich. Unmöglich. Und ich denke, Lukas ist das bei der Markus-Lektüre aufgefallen und hat gedacht, damit komme ich nicht durch. Also schwäche ich das ein bisschen ab. Die wollten ja was. Die wollten ja was erreichen. Und Lukas wusste, dass ihm das keiner abkauft, dass ein Römer so etwas sagen würde. Warum also? Warum feiern Christen einen Gott, der sich besiegen lässt? Die Antworten darauf sind vielfältig. Und meine Predigt ist eh ein bisschen länger. Ich werde euch nicht alle Antworten liefern. Also, ich möchte eigentlich heute nur zwei davon herausstellen, über die man sonst nicht so oft spricht. Ich bitte mir, das nachzusehen. Euer Mittagessen würde es euch danken. Also, warum feiern Christen einen Gott, der sich besiegen lässt? Zum einen, weil die Christen darin erkannten, dass Gott mit den Schwachen ist. Jesus hat es schon in seinem Leben und in seiner Lehre wieder und wieder deutlich gemacht, dass Gott mitten in der Schwachheit der Welt zu Hause ist. Nicht bei den Gesunden, sondern bei den Kranken. Nicht bei den Reichen, sondern bei den Armen. Bei den Ausgestoßenen, Gemobbten, den Vertriebenen, Geflüchteten, den Nutten, den Pennern, den Ausgebeuteten, den Geknechteten und Geschlagenen, den Süchtigen und von Angst Zerfressenen, den Hungernden und Durstigen. Und am Kreuz versetzt er der Glanz und Gloria Religion den Todesstoß. Wenn Jesus Christus tatsächlich das Gesicht Gottes ist, dann zeigt sein elender Tod am Kreuz ein für allemal, auf wessen Seite Gott steht. Und dass er hier keinen Rückzieher macht. Gott selber ist einer von den Entrechteten, von den Verstoßenen und Gemobbten, von den Ermordeten. Er mag diese Leute nicht nur. Er ist einer von ihnen. Gott ist einer von ihnen. Er wird sich nicht bloß mal gönnerhaft aus seinem goldenen Himmel beugen, wie der Gottessohn aus Rom das vielleicht mal tut, wenn er gute Laune hat, und einem Armen ein Stück Brot zu werfen. Nein, der Gott, an den Christen glauben, ist einer dieser Schwachen. Und das ist auch für uns wichtig. Denn wie gesagt, die Religion Roms ist im Grunde ja auch unsere Religion. Sicher, wir beten keine Cäsaren mehr an. Aber Stärke und Erfolg, Macht und Reichtum, Gesundheit und Glanz, das ist nach wie vor unsere Religion. Und letztlich sind das die Götter jeder Religion. Und deshalb ist der christliche Glaube so einzigartig. Deshalb macht Sola Christus, alleine durch Christus finden wir Gott, so viel Sinn, weil es hier eben um einen grundverschiedenen Gott geht. Ich glaube nicht an Christus, weil er den längeren hat als andere Götter, sondern weil er freiwillig den kürzeren zieht. Er ist der einzige Gott, dessen Zähne eingeschlagen sind, statt Blendermetweiß. Der Peitschenhiebe trägt anstatt Haute Couture. Und eine Dornenkrone statt einem Heiligenschein. Ich muss gestehen, dass ich manchmal meine Schwierigkeiten damit habe, wenn unsere Lieder im Gottesdienst hauptsächlich die Herrlichkeit und die Schönheit Gottes besingen. So Lieder wie Du bist groß, du tust große Wunder, groß, niemand anderes ist wie du. Warum haben wir eigentlich keine Lieder, in denen wir singen, Du bist klein, unbedeutend, allein, wer ist ohnmächtig wie du, niemand anderes ist wie du. Große Götter gibt es genug. Kleine, schwache, gibt es nur einen. Es ist schon richtig, auch das Lob der Größe Gottes hat seinen Platz im Glauben. Auch dafür finden wir natürlich Belege in der Bibel. Aber wir dürfen wirklich nicht vergessen, dass der Gott, dem wir singen, immer Wundmale an den Händen und Füßen trägt und das Gesicht eines Gekreuzigten hat. Ich finde, die Schwäche Gottes sollten wir ruhig öfters besingen. Die macht unseren Gott einzigartig. In der Offenbarung des Johannes gibt es diese pompösen Kapitel, in denen uns der Thronsaal Gottes vor Augen geführt wird. Mit Gold und Smaragden, Engeln und Pipapo und Donnern und Blitzen und Puff und Peng und Tata. Genauso wie man sich, ein bisschen so, wie ich das gerade eben karikiert habe, ne? Oder im Grunde, darum geht's. Alle Anwesenden fallen ständig nieder und rufen Heilig, Heilig, Heilig. Oder singen Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft sei unserem Gott. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber dann sehen wir, wer da auf dem Thron sitzt. Ein Lamm. Ein Lamm sitzt in diesem ewigen Thronsaal. Und nicht Julius Cäsar, keine starke Gestalt, ein geschlachtetes Lamm. Okay, ein anderer Grund, was den Glauben an einen gekreuzigten Gott so einzigartig macht, ist, dass damit das Absurde nicht mehr ausgesperrt wird. Das Christentum ist die einzige Religion, die nicht nur feiert, dass ihr Gott stirbt, sondern mit dem Karsamstag einen ganzen Tag dafür reserviert, dass dieser Gott auch tatsächlich tot ist. Wo gibt es denn sowas? In welcher Religion gibt es so etwas? Wie gesagt, das Christentum ist eine seltsame Religion. Und sie geht an vielen Stellen gegen unsere Intuition. Jeder wünscht sich doch einen Gott, der möglichst sofort alles in Ordnung bringt, der jedes Gebet erhört und sofort heile, heile Gänschen macht, wenn etwas wehtut. Und wenn wir nicht an Gott glauben, dann erwarten wir das doch von unseren Ersatzreligionen. Von unserem Partner, der uns gefälligst Erfüllung geben soll. Von dem Geld, mit dem wir uns die tollen Sachen kaufen, die unser Leben schön machen. So ist das. Wir erwarten von unseren Göttern, wir wünschen uns von unseren Göttern, dass sie gefälligst sich um unser Leben kümmern. Insgeheim denken wir, dass wir ein Recht auf vollkommenes Glück hätten. Reich, berühmt, sexy und erfolgreich zu sein. Und dass der Satz, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, uns meint. Aber natürlich ist das dummes Zeug. Auch das wissen wir in irgendeiner hinteren Gehirnsynapse. Wir sind ja nicht von gestern. Wir leben ja schon ein paar Tage auf diesem Planeten. Das Leben geht oft nicht gut aus. Es passieren Dinge, auf die wir keine Antwort finden. Unser Leben läuft nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Krankheit, Arbeitslosigkeit. Oder wir finden keinen Partner. Was auch immer. Manchmal scheint uns das Leben einfach auszulachen. Und auch Gott schweigt. Wie bei Jesus. Mit Gott stirbt auch der Märchenonkel Gott am Kreuz, könnte man vielleicht sagen. Wenn jemand sagt, das Christentum wäre eine Vertröstungsreligion, dann frage ich mich immer, ob derjenige schon mal über den Karsamstag nachgedacht hat. Vertröstung? Bitte? Hier stirbt Gott. Und zwar richtig. Aus, finito, vorbei. Klappe zu, Gott tot, Stein drauf. Fertig. Und auch wenn wir Christen an die Auferweckung von Jesus glauben, so stirbt er doch erstmal tatsächlich. Die Auferweckung ist nicht die Rettung in letzter Sekunde. Die hätte den Römern, den Göttern Roms gefallen. Wenn Gott kurz vor Schluss den Himmel aufgerissen und eine Horde Engel geschickt hätte, die den gemarterten Jesus vom Kreuz genommen hätte, und dann hätte Jesus gerufen, seht ihr, ich hatte doch recht, Bitches, haha. Und dann hätte er all die Spötter um sich herum mit einem glühenden Laserstrahl aus seinem Mund niedergestreckt. Also Godzilla Jesus hätte das gemacht. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist doch der Gott, den wir gerne hätten. Wir stehen kurz vor der Scheidung, sprechen ein Gebet und auf einmal wird alles doch wieder gut. Unser Kind hat eine schreckliche Krankheit und wird in letzter Sekunde wie durch ein Wunder geheilt. Der Gerichtsvollzieher steht vor der Tür, um unser Haus zu pfänden, und plötzlich sagt er, er habe sich geirrt und dreht wieder um. Und ja, es gibt ja auch solche Geschichten. Ich sage ja auch nicht, dass Gott keine Wunder tut. Ja, das gibt es. Und natürlich wollen wir alle solch einen Ausgang. Und natürlich lieber öfter als weniger, ist ja völlig klar. Niemand will, dass seine Ehe den Bach runtergeht. Das will doch keiner. Niemand will, was weiß ich, vergewaltigt werden. Das will doch keiner. Aber die Realität ist eben, dass Gott manchmal schweigt. Dass da keine rettenden Engel mit Laserstrahlen zur Seite springen. Oft genug funktioniert Gott nicht so, wie wir uns das vorstellen. Warum? Weil es den Märchenonkel Gott nicht gibt. Und das Christentum bezieht das mit ein, wenn Jesus tatsächlich stirbt, ins Grab gelegt wird und den ganzen Samstag jedes Recht auf Hoffnung dahin ist. Und machen wir uns nichts vor, das ist oft genug die Lebensrealität von vielen Menschen. Und das Christentum lächelt das eben nicht weg. Es lächelt das nicht weg, sondern nimmt diesen Ball auf. Das Absurde, Unverständliche hat im christlichen Glauben Platz. Wir leiden miteinander an den Dingen, die das Leben beschissen machen. Wir reden dir nicht ein, dass du nur das falsche Gebet gesprochen hättest. Oder dass du, keine Ahnung, irgendwie den Gott des Himmels irgendwie noch dazu bringen musst, doch noch das alles anders zu machen. Manchmal ist das Leben einfach scheiße, fertig. Manchmal ist das Leben Kar-Samstag. Kar-Freitag und Kar-Samstag. Es geht kaputt und ist nicht mehr zu retten. Und die Auferweckung symbolisiert dann etwas komplett Neues, mitten aus dem Scherben, das aus den Scherben des Alten entsteht, oder vielmehr ersteht. Die Auferstehung bringt nicht die Rettung in letzter Sekunde, das ist wichtig, sondern aus dem Tod, aus den Scherben, aus dem Ende kommt das Neue. Ersteht Gott. So wenig wir Gott manchmal verstehen, so sehr dürfen wir gewiss sein, in der Auferstehung, dass das Leben tatsächlich doch über den Tod triumphiert. Vielleicht hätten wir lieber den Märchenonkel Gott. Und wenn du den willst, dann gibt es genug Sekten, die ihn dir bieten. Ich glaube nicht, dass der real ist. Aber könnt ihr mit mir, ich weiß, es ist ein bisschen anstrengend, meine Predigt, aber ich wollte extra mal von der anderen Seite gucken. Könnt ihr ein bisschen erahnen, warum dieser christliche Glaube so einzigartig ist? Sola Christus ist meines Erachtens wirklich bedenkenswert. So einen Gott gibt es kein zweites Mal. Guck dich um. Und ich konnte jetzt die Auferstehung nur streifen und habe noch nicht mal was über Sündenvergebung gesagt. Und auch noch nicht das Glaubensbekenntnis erwähnt, das ich eigentlich bepredigen sollte. Wir glauben an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist. Empfangen durch den Heiligen Geist? Was soll das denn? Geboren von der Jungfrau Maria. Von einer Jungfrau geboren? Muss man das heute noch so glauben? Und so weiter. Ich werde das Glaubensbekenntnis jetzt nicht bis zum Ende lesen. Denn darum geht es nächste Woche. In dem Sola Christus. Der Klaus macht das ganz fantastisch. Er geht das wirklich das ganze Glaubensbekenntnis durch und erklärt daran, woran evangelische Christen glauben. Und all die Fragen, die ich gerade nur kurz angerissen habe, die man kriegt, wenn man über das Glaubensbekenntnis nachdenkt. Müssen Christen an die Jungfrauengeburt glauben? Oder ist das egal? Und darauf geht er ein. Also es lohnt sich tatsächlich, sich diese Kapitel mal vorzunehmen. Mich haben die echt sehr bereichert. Ja, und das war's von meiner Seite heute. Sola Christus, Ein Gott, der schwach ist, der den Schwachen sagt, ich mag dich nicht nur, ich bin wie du. Ein Gott, der die Unverständlichkeit unseres Lebens in sich aufnimmt und Platz dafür hat. Raum. Ich weiß nicht, wie euch es geht. Mich begeistert das sehr. Gott segne euch. Dankeschön.